ARD.
Herzlich willkommen und hallo. Marlon Brando als Gentleman, Tony Soprano als Mann, dessen Probleme man als Zuschauer nachvollziehen kann und den Teil sogar sympathisch findet. Männer im schwarzen Anzug mit der Pistole im Hosenbund. Diese Bilder kommen Ihnen vielleicht in den Sinn, wenn Sie an die Mafia denken oder eben Blutvergießen. Bilder aus Sizilien, wo die Cosa Nostra keinen Mord scheute. Durch die vielen popkulturellen Darstellungen von Mafia hat das Thema ja für viele was Faszinierendes, dem man sich mit einer gewissen Angstlust nähert. Dass die Realität mafiösen Wirkens zumindest hier in Deutschland komplett anders aussieht, aber nicht weniger folgenreich ist, darüber informiert uns unser heutiger Gast. Sein Buch trägt den Titel Ger Mafia, wie die Mafia Deutschland übernimmt. Ich begrüße Sandro Mattioli, zugeschaltet aus Berlin. Hallo Herr Mattioli.
Hallo, guten Morgen.
Sandro Mattioli ist Investigativjournalist und Gründer des Vereins Mafia Nein Danke. Er ist Experte für das Thema italienische Mafia in Deutschland. Er hat viele Kronzeugen und Staatsanwälte getroffen und mit Ermittlern und Angehörigen von Mafia-Opfern gesprochen. Er schreibt im Buch, wir müssen schnellstens Gegenwehr ergreifen, um unsere politische und wirtschaftliche Grundordnung zu schützen. Denn wir haben es zu tun mit einer komplexen, strategisch auf der Höhe der Zeit agierenden Organisation, gegen die der Staat zu wenig unternehme. Wie die Mafia hierzulande agiert, wie sie die demokratische Grundordnung angreift und dabei uns allen, nicht zuletzt als Steuerzahler, schadet, wie ihre Geschäfte aussehen, wie sie die Nähe zur Politik sucht und warum Instrumente nicht genutzt werden, sich gegen sie zur Wehr zu setzen. Darüber können wir sprechen in den kommenden 55 Minuten. Herr Mattioli, worüber Sie in dem Buch schreiben, das wird einigen mächtigen und teils auch skrupellosen Menschen in diesem Land nicht gut gefallen. Sind Sie ein besonders furchtloser Mensch?
Das würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, es geht hier um Verantwortungsgefühl und aufgrund der besonderen Position, die ich habe, dass ich Deutsch und Italienisch spreche, in Deutschland und in Italien gelebt habe und eben auf dieses Thema gestoßen bin, habe ich eine Einsicht bekommen, dass man etwas tun muss, nämlich dass wir in Deutschland ein größeres Mafia-Problem haben, als wir denken. Und aus einem Verantwortungsgefühl heraus eben wollte ich darauf hinweisen. Aber natürlich wäre ich ein furchtbar ängstlicher Mensch, würde ich das wahrscheinlich nicht tun.
Solche Bedrohungen können ja auch recht subtil ausfallen. Haben Sie sowas noch nicht erlebt?
Doch, tatsächlich gab es drei Episoden, die einen etwas bedrohlichen Charakter haben. Eine beschreibe ich auch in meinem Buch. Die beschreibe ich deshalb, weil man dort eine Wesensart der Mitglieder der Mafia sehr gut erkennen kann. Ich bin nämlich eingeschüchtert worden von einem Unternehmer, einem Immobilienunternehmer, einem sehr reichen Immobilienunternehmer in Zürich in der Schweiz. Und das auf eine Art und Weise, dass es juristisch nicht greifbar ist. Aber es ist eben interessant, dass selbst jemand, der sehr, sehr viel Geld auf seinem Konto hat und das auch zeigt, trotzdem im Dienst der Ndrangheta steht, wo er Mitglied ist.
Wie genau hat diese Einschüchterung dann ausgesehen?
Ich hatte eine Lesung. Ich bin Autor für das Magazin Reportagen, ein schweizerisches Magazin. Und im Vorfeld dieser Lesung oder bevor ich mit der Lesung meiner Reportage begonnen habe, die über Luigi Bonaventura geht, die eine der Hauptpersonen in meinem Buch, nämlich ein Mafia-Kronzeugen, bevor ich also diese Geschichte gelesen hatte, kam dieser Herr auf mich zu und sagte, dass er auch aus Kalabrien komme. Er nannte den Ort. Und er sagte dann, dass seine Onkels auch ein Ritual begangen hätten, was ich im Buch schildere, ein Kampfritual, ähnlich eines Fechtkampfes, und dass sie aber 100 und 101 Jahre alt geworden wären. Und dann sagte er sehr eindringlich und auch mehrmals zu mir, dass ein Mann eben wissen müsse, wann der Moment gekommen ist, aufzuhören. Und was er in Wahrheit sagte, ist, ich komme aus diesem Ort, ich gehöre zu diesem Clan. Und pass auf, Junge, geh nicht zu weit. Das ist aber, er sagte das eben auf eine Art und Weise, dass ich, wenn ich jetzt zur Polizei gehe und das anzeigen möchte, keine Chance habe. Ich habe tatsächlich mich dann über Quellen informiert bei der schweizerischen Polizei, ob es sich hier tatsächlich um ein Mitglied der Ndrangheta handelt. Und dem ist so.
Da muss man dann auch erstmal ruhig bleiben in so einem Moment. Ich kann mir vorstellen, dass einen das dann sehr aufwühlt. Aber Ihnen ist im Nachgang dann auch weiter nichts passiert. Das war dann in Anführungsstrichen nur eine Drohung.
Tatsächlich ist es so, dass diese Episode schon einige Jahre zurückliegt und ich mich damals noch für einen relativ kleinen, unbedeutenden Journalist hielt, was ich auch definitiv war. Und ich habe gar nicht sofort verstanden, was in diesem Moment passiert ist. Es brauchte so ein, zwei Minuten. Tatsächlich ist es so, dieser Mann ist in der Zwischenzeit gestorben. Das Immobilienunternehmen, was in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv ist, gibt es nach wie vor, wird von seinem Sohn inzwischen geführt. Aber mir ist nichts passiert. Mhm. Es geht auch weniger darum, glaube ich, jetzt Journalisten körperlich anzugehen, weil es würde für sehr viel Aufmerksamkeit sorgen, sondern es geht eher darum, so ein Klima der Angst zu erzeugen, was vielleicht andere davon abhält, tatsächlich über solche Themen zu recherchieren.
Ein Klima der Angst. Eine Kollegin von Ihnen, die sich auch mit der Mafia beschäftigt hat, hat vor kurzem sinngemäß gesagt, der Mafia geht es heute in Deutschland besser denn je und sie wird weniger gejagt denn je. Würden Sie das auch so formulieren?
Naja, die bloßen Zahlen zeigen das ja. Mein Verein Mafia Nein Danke, dessen Vorsitzender ich bin, hat in Zusammenarbeit mit Bundestagsabgeordneten der Grünen regelmäßig Zahlen erhoben, wie viele Mafiosi in Deutschland leben. Und diese Zahlen haben sich in weniger als 10 Jahren verdoppelt. Das bedeutet, wenn es den Mafiosi in Deutschland nicht gut gehen würde, wären nicht so viele hierher gekommen. Tatsache ist aber, dass wenn diese Tendenz anhält, dass es dann wirklich bedrohlich wird. Und insofern würde ich das komplett unterschreiben, was die Kollegin sagt, nämlich, dass die Mafiosi sich in Deutschland wohlfühlen und der Verfolgungsdruck auch entsprechend niedrig ist. Weil wenn der Verfolgungsdruck groß wäre, dann würden sie dahin gehen, wo sie weniger Probleme bekommen.
Die Zahl hat sich verdoppelt. Ich habe in der Vorbereitung die Zahl 1000 gelesen. Ist das eine Zahl, die man bestätigen kann? 1000 Mafiosi leben in Deutschland?
Das ist eine Zahl, die wird Ihnen die Bundesregierung bestätigen, weil daher kommt diese Zahl. Wir haben andere Informationen. Wenn man beispielsweise mit italienischen Staatsanwälten spricht, Nicola Crateri, der seit Jahrzehnten zum Thema 'Ndrangheta arbeitet, inzwischen sich um die Camorra kümmert, er spricht von mindestens 3000 Mitgliedern der 'Ndrangheta in Deutschland. Also eine Zahl, die um den Faktor 6 höher ist, weil die Mitglieder der 'Ndrangheta sind 519 laut Bundesregierung von diesen 1003. Insofern müssen wir von mehreren tausend Mafiosi in Deutschland ausgehen. Und das ist schon eine dramatisch hohe Zahl.
50 Milliarden Umsatz im Jahr in 30 Ländern. Diese Zahl habe ich in der Vorbereitung gelesen. Macht die mächtigste und reichste Gruppierung 'Ndrangheta. Worauf konzentrieren sich denn die Geschäfte, die hier in Deutschland machen, in erster Linie?
Also zunächst ist es schwierig, von solchen Zahlen auszugehen, denn es liegt in der Natur der Sache, dass eine kriminelle Organisation keine Rechenschaftsberichte veröffentlicht. Insofern möchte ich mich nicht an diesen Zahlen beteiligen, auch deshalb, weil die Bandbreite der Zahlen, die genannt wird, extrem unterschiedlich ist. Also 50 Milliarden ist eine Zahl, es sind aber auch Schätzungen von 200 Milliarden im Umlauf. Das bedeutet, es könnte auch sehr viel mehr sein. Wenn wir nach Deutschland schauen, ist es vergleichsweise schwer zu sagen, was diese Organisation hier tut, weil die illegalen Aktivitäten von ihr halbwegs erfasst werden. Also wenn es darum geht, Drogenhandel von Deutschland aus zu organisieren, ist das immer mal wieder Thema. Waffenhandel taucht auf, also klassische Mafia-Delikte, Versicherungsbetrug, gibt es Informationen, Umsatzsteuerbetrug, all solche Dinge. Aber wenn wir dann schauen, was die Organisation im legalen Bereich macht, dann wird es sehr schwer, irgendwelche Informationen überhaupt zu bekommen. Das hat damit zu tun, dass wir Mafiosi, wir können zwar sagen, es gibt 1003 Mafiosi in Deutschland, aber die Leute sind in dem Sinne nicht gelabelt. Und sehr vieles, was sie tun, wird auch nicht entsprechend erfasst.
Sie sprechen von dem legalen Bereich, ja, und ich höre da so eine Grauzone raus. Das Verblüffende, also wenn man sich mit Hilfe Ihres Buch diesem Thema nähert, ist ja die Wahrnehmung mafiöser Tätigkeiten durch die Beteiligten. Also wenn ich zynisch zuspitze, könnte ich sagen, die Beteiligten fühlen sich als ehrbare Kaufleute, die hier ganz normale gute Geschäfte machen und die Nähe einflussreicher Entscheider suchen.
Das gibt es mit Sicherheit, wobei ich glaube, dass die Selbstsicht eines Mafioso ist eher die, dass man nach außen so tut, als sei man ein ehrbarer Kaufmann, aber sich eben als Mitglied des Clans sieht, weil man wissen muss, wer Mitglied eines 'Ndrangheta-Clans wird oder auch einer anderen italienischen mafiösen Organisation, setzt die Zugehörigkeit zum Clan an oberste Stelle. Das bedeutet, das ist wichtiger als die eigene Blutsfamilie, als die eigene Familie. Und insofern würde ich auch sagen, ist das Selbstbild nicht so sehr ehrbarer Kaufmann. Aber natürlich ist was Mafiosi mit dem Begriff Arbeiten bezeichnen, etwas ganz anderes wie das, was wir ehrliche Leute mit dem Begriff Arbeiten bezeichnen. Also beispielsweise ist das Handeln mit Drogen auch einfach nur Arbeiten, was in gewisser Weise logisch ist, weil wenn man kriminell ist, dann ist ja alles, was man tut, um Profit zu erlangen, Arbeit. Und das ist eben einfach nur ein breiteres Verständnis des Begriffs Arbeit.
Aber dieses Klischeebild, das wir von Mafia haben, das ich am Anfang auch zitiert habe, Gewalt, Blut, Skrupellosigkeit, das trifft zumindest für Deutschland teilweise auch dann gar nicht mehr zu. Es ist eine andere Form von Kriminalität, die an der Oberfläche sehr viel sauberer ist.
Wir hatten in Deutschland ja ein einschneidendes Ereignis für die Ndrangheta, kann man sogar sagen, auf globaler Ebene einschneidend, nämlich diesen Sechsfachmord in Duisburg im Jahr 2007. Und da ist sehr deutlich geworden für die Ndrangheta, dass solche Taten extrem nachteilig sind. Man hat damals, da gab es zwei verfeindete Fraktionen und die eine hat 6 Leute der anderen Fraktion ermordet. Das hat für sehr viel Aufsehen gesorgt und in der Folgezeit kam es zu Ermittlungen und die Ndrangheta möchte eigentlich viel lieber unauffällig agieren. Und infolgedessen ist das, was wir als Bilder für Mafia-Aktivitäten haben, nicht zutreffend, weil tatsächlich das, was die Ndrangheta in Deutschland tut, sehr viel unauffälliger ist.
Sandro Mattioli ist heute unser Gast. Ich nenne nochmal den Titel des Buches, Germafia, wie die Mafia Deutschland übernimmt. 0681 65 100 ist unsere WhatsApp-Nummer. Wir hören eine erste Frage.
Ich wollte den Autor fragen, ob das Saarland in seiner Grenzregion zu Luxemburg, Frankreich auch eine besondere Anziehungskraft für Mafiosi hat. Denn meines Wissens sind im Saarland ja auch schon Verhaftungen vorgenommen worden und es gibt hier auch diese mafiosen Strukturen.
Ja, über Saarland schreiben Sie natürlich nicht im Buch, aber Sie haben einige Daten, in denen Sie recherchieren können.
Das ist richtig. Also tatsächlich gab es im vergangenen Jahr eine Polizeioperation, wo es auch zu Verhaftungen im Saarland kam. Und über diese Polizeioperation berichte ich auch in meinem Buch. Und auch im Jahr 2018 gab es in Saarbrücken eine Festnahme eines Mafioso. Infolgedessen kann man nicht sagen, dass das Saarland ein weißer Fleck auf der Mafia-Landkarte ist. Tatsache ist, dass Grenzlagen für Mafiosi immer interessant sind, wenn es darum geht, eben Kontakte ins Ausland zu unterhalten oder Geschäftsverkehre mit dem Ausland zu unterhalten. Wir haben aber auch einmal, es ist schon einige Jahre her, da war mein Verein Mafia Nein Danke Gast beim Bundespräsident, bei dem jährlichen Bürgerfest und es kam eine Frau auf uns zu, die sagte, dass ihre beste Freundin mit einem italienischen Gastwirt verheiratet gewesen sei und vom einen Tag auf den anderen verschwunden und sie sei sich sicher, dass diese Frau nicht abgetaucht sei, sondern dass ihr was passiert sein muss, weil sie eben sehr gut kannte. Das ist jetzt kein Hinweis, der in irgendeiner Art und Weise bestätigt ist. Es ist klar, es gab diesen Vorfall, aber das heißt noch nicht, dass hier jemand kriminell geworden ist. Aber es würde einem Mafia-Muster entsprechen. Aber da bewegen wir uns schon einige Jahrzehnte zurück. Tatsache ist, das Saarland ist wie jedes andere Bundesland in Deutschland auch nicht mafiafrei.
Interessant ist ja, welche Formen der Gesellschaft oder des Zusammenlebens das möglicherweise besonders begünstigen. Wir haben ja im Saarland sozusagen das Motto, ich kenne einer, wo einer kennt. Also wir netzwerken gerne, die Wege sind sehr kurz hier im Land. Daraus beziehen wir teilweise auch, glaube ich, unsere Stärke. Macht so etwas möglicherweise besonders resilient gegen solche Einflüsse oder ist vielleicht eher das Gegenteil der Fall?
Ich glaube, da entscheidet letztlich ein gewisses Vorwissen und eine Prägung drüber. Denn wenn wir uns gerade die Ndrangheta anschauen, dann ist eine ihrer Stärken eben sehr gut netzwerken zu können und das Netzwerken auch für ihre Belange zu nutzen. Insofern könnte man auch sagen, wenn es eben eine enge Vernetzung schon gibt, in die Ndrangheta mit ihren Vertretern einhaken kann, dass es ihr nützlich ist. Wenn aber klar ist, dass man mit den Ndrangheta nicht kooperiert und dass es gefährliche Leute sind, dann sorgt es für mehr Resilienz. Also es ist ambivalent, würde ich sagen.
Die andere Frage ist eine Frage der Statistik. Wonach sucht man eigentlich, wenn man sagen will, ist das Saarland oder ist ein anderes Bundesland besonders gefährdet? Es ist ja auch schwierig, das zu klassifizieren. Wird das denn irgendwo überhaupt geführt als Mafia-Verbrechen, das, was da passiert ist?
Das ist ja überhaupt das Problem, was wir in Deutschland haben. Wir haben einen Paragraphen, der die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung unter Strafe stellt. Das ist der Paragraph 129. Nur ist es so, dass bisher ein einziger Mann in Deutschland wegen Mafia-Zugehörigkeit aufgrund dieses Paragraphen verurteilt worden ist, sonst niemand. Und deswegen ist es sehr schwierig, Mafia-Straftaten zu erfassen. Es gibt immer wieder Brandstiftungen, Einschüchterungen, Schutzgelderpressung, was auch immer, die aber oft nicht als Mafia-Kriminalität offiziell erfasst werden, sondern eben dann als Brandstiftung oder dann heißt es vielleicht Brandstiftung im Drogenbereich. Aber es ist nie so, dass man sagt, das ist die Mafia, die da am Werke ist. Und insofern macht das Ganze natürlich auch für einen Journalisten wie mich relativ schwierig, weil man die Dinge nicht so klar findet, sondern sehr lange suchen muss, bis man was findet.
Wir hören eine nächste Frage.
Warum ist ausgerechnet Deutschland ein Paradies für Geldwäsche? Von welchen Summen reden wir da überhaupt, die jährlich gewaschen werden, und was kann getan werden?
Ja, das ist eine umfangreiche Frage. Zunächst, warum Deutschland? Das hat mehrere Gründe. Ein ganz simpler Grund ist, dass in den 60er Jahren mit dem Unterzeichnis des Anwerbevertrages für Gastarbeiter, sogenannte Gastarbeiter, sehr viele Italiener auch aus armen Regionen nach Deutschland gekommen sind, aus südlichen Regionen, wo eben schon Mafia-Clans sich breit gemacht hatten und infolgedessen erste Mitglieder und dann auch eben Andockpunkte für andere Mafiosi nach Deutschland gekommen sind. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn die 'Ndrangheta hat danach sehr wohl relativ strategisch Deutschland erschlossen. Das bedeutet, dass es eine Bewegung gab von 'Ndranghetisti, die zuerst im Saarland waren, dann über Nordrhein-Westfalen bis in die damals neuen Bundesländer gegangen sind. Und es ist auch nicht die alleinige Erklärung, denn es ist einfach so, dass Deutschland sehr viele Möglichkeiten für Geldwäsche bietet. Das hat damit zu tun, dass wir, was die Verfolgung von Geldwäsche anbelangt, nicht so gut aufgestellt sind wie andere Länder. Es fehlt auch an rechtlichen Regelungen. Also ein Beispiel: Wenn es in Italien jemanden gibt, der im kriminellen Umfeld auffällig geworden ist und der über ein Vermögen verfügt, was sich nicht erklären lässt aus Sicht der Ermittler, dann können Ermittler sagen: Herr so und so, bitte erklären Sie uns, wie kommen Sie zu diesen 3 Millionen oder wie konnten Sie diese Immobilie für 4 Millionen im Herzen von Rom kaufen? Und wenn dieser Mensch dann sich äußert, dann wird von einem Gericht da drauf geschaut, und wenn die Begründung der Polizei nicht ausreichend ist, dann kann die Polizei nachliefern, und dann entscheidet ein Gericht eben, ob dieses Vermögen rechtmäßig erworben sein kann oder nicht. Und im Zweifelsfall, nicht im Zweifelsfall, sondern wenn dem so ist, dass es nicht rechtmäßig erworben ist, dann wird dieses Vermögen eingezogen. Eine ähnliche Regelung gibt es in Deutschland nicht, und wir haben auch nicht derartig viele Polizeikräfte und Spezialeinheiten, Ermittlungseinheiten, Entschuldigung, wie in Italien, die sich um mafiöse Investments und überhaupt um Mafia-Mitglieder kümmern. Das heißt, wir beobachten die Szene in Deutschland nicht so intensiv. Und zunächst ist dann auch noch zu sagen, dass Deutschland sich aus einer Reihe von Gründen für Geldwäsche anbietet. Es ist ein politisch stabiles Land. Man muss hier nicht befürchten, wenn man jetzt im großen Stil in Immobilien investiert beispielsweise, dass dieses Geld relativ bald weg ist, weil es irgendwie einen Staatsstreich gibt und man nicht mehr rankommt. Es ist wirtschaftlich stabil, plus wir haben lange Zeit das Thema Geldwäsche extrem unterschätzt, und aus meiner Sicht tun wir es noch heute. Beispielsweise beschreibe ich in meinem Buch, wie 'Ndrangheta-Clans probieren, das Finanzwesen für ihre Zwecke zu gewinnen und zu infiltrieren und da ganz erfolgreich sind.
Man liest immer wieder diese Anekdoten, dass die Mafia-Verbrecher dann teilweise so viel Bargeld haben, dass sie nicht schnell genug waschen können und dass das dann zu verschimmeln droht, dass das vergraben wird oder in irgendwelche Gläser gemacht wird. Woher kommt dieses Geld, dieses schmutzige Geld? Ist das aus dem Kokainhandel und kann man das quantifizieren, dass das Geldwäscheproblem in Deutschland? Danach hatte der Hörer, glaube ich, ja noch gefragt.
Ich habe da keine Zahlen. Es gibt natürlich diese Studie, die vom Professor Bussmann in Halle erstellt worden ist, die Zahl von 100 Milliarden pro Jahr an Eurosummen, die gewaschen werden in Deutschland, in den Raum stellt. Die ist aber schon einige Jahre her. Und auch da ist das schwierig, wenn man nicht die entsprechenden Ermittlungseinheiten hat und auch nicht die starke wissenschaftliche Erforschung des Phänomens Geldwäsche auf empirischer Basis, dann wird es, glaube ich, schwierig sein, diese Zahl entsprechend zu schätzen. Es sind auf alle Fälle viele Milliarden, die hier gewaschen werden. Und es gibt auch, man stellt sich Geldwäsche ja immer so einfach vor, dass da irgendwelche Restaurants zu viel Pizzen aufschreiben und dann Geld gewaschen wird. Aber es gibt ja unzählige Wege, Gelder zu waschen. Und ein Punkt ist mit Sicherheit, wir haben bei den Verfahren, die wegen Geldwäsche geführt werden in Deutschland, einen Durchschnittsverfahrenswert von 5.000 Euro. Das bedeutet, wenn jemand Millionenbeträge wäscht in Deutschland, wird das offensichtlich bisher nicht detektiert und nicht verfolgt. Ansonsten wäre dieser Betrag von 5.000 Euro ja sehr viel höher. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Wir sind ein gutes Stück im Blindflug. Ich hatte einmal probiert herauszufinden, ob denn Mafiagelder auch in Banken fließen können in Deutschland. Und da bekam ich von der BaFin die Antwort, wenn Kapital in Bankanteile fließt, also wenn Banken im großen Stil Anteile verkaufen, dann wird überprüft, woher diese Gelder kommen. Allerdings wird das erst überprüft ab 10%. Das heißt, man kann in Deutschland 6% einer großen Bank kaufen und es wird nicht überprüft, welches Kapital da über Investmentstrukturen reinfließt. Und das ist beispielsweise ein immenses Risiko für Geldwäsche aus meiner Sicht. Und so gibt es mit Sicherheit noch ganz viele andere Dinge. Bargeld, das war ja auch die Frage. Bargeld war in der Vergangenheit definitiv ein Thema. Es ist immer noch ein Thema, aber wir überschätzen, glaube ich, Bargeld in der Wirkung auf Geldwäsche. Es ist wichtig, Bargeldobergrenzen zu haben, um Geldwäsche zu erschweren. Aber es gibt eben noch viele, viele andere Möglichkeiten, Gelder zu waschen, wo man eben nicht Bargeld hin und her transportieren muss, sondern wo man längst auf andere Möglichkeiten nutzt, die das globale Finanzsystem bietet.
Wir hören eine nächste Frage.
Bestehen Verbindungen dieser italienischen Mafia zu den kriminellen libanesischen Clans?
Ja, die verschiedenen Clans.
Zunächst wollte ich darauf hinweisen, dass aus meiner Sicht es wichtig ist, beide Phänomene zu bekämpfen, aber durch die starke mediale Berichterstattung über die sogenannten libanesischen Clans es zu einer Verzerrung gekommen ist. Denn natürlich ist es, wenn Leute in ein Museum einsteigen und eine 100 Kilo Goldmünze stehlen oder wertvolle und wichtige alte Juwelen, natürlich ist das etwas, was verfolgt werden muss und was auch bedrohlich ist. Aber wir sollten aufpassen, dass wir nicht uns zu sehr leiten lassen in der Bekämpfung von der Öffentlichkeitswirksamkeit, also von dem, was an die Öffentlichkeit, ans Licht kommt, sondern wir sollten auch gucken, welche Möglichkeiten gibt es noch. Aber die Frage war ja, ob da Verbindungen bestehen. Mir ist das nicht bekannt. Es mag sein, dass es Kontakte auf Arbeitsbasis gibt. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass es eine systematische Kooperation gibt. Was aber klar ist, ich habe mir mal verschiedene Facebook-Profile von Mitgliedern von Clans angeschaut. Und da gibt es schon eine gewisse Verehrung für Mafiosi. Aber da bewegen wir uns so im popkulturellen Bereich. Also die sind schon Vorbild für solche Clans, aber auch deswegen, weil sie es einfach geschafft haben, in vielerlei Hinsicht ihre Zwecke gut durchzubringen. Also sprich, eben unauffällig agieren und auch dieses popkulturelle Bild verfängt natürlich bei Leuten, die jetzt aus Clanfamilien kommen und kriminell sind, verfängt es natürlich auch sehr gut.
Zum Thema Clans kommt auch eine Frage von Thomas Lübbe per E-Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Er schreibt, kriminelle Clans werden vom BKA definiert als ethnisch abgeschottete Subkulturen, die in der Regel patriarchalisch hierarchisch organisiert sind und einer eigenen Werteordnung folgen. Und linksorientierte Organisationen sagen eben, dieser Begriff Clan-Kriminalität sei nicht denkbar ohne rassistische Sicht auf eh schon benachteiligte Teile unserer Gesellschaft. Mit dem Mythos Clan-Kriminalität werde in unverantwortlicher Weise Politik gemacht. Sehen Sie das auch so? Würden Sie das auch so sehen? Dass da auch sozusagen man genau unterscheiden muss, welche Clans sind es?
Ja und nein. Ich glaube, dass wenn Italien nicht so beliebt wäre in Deutschland, wie es ist, also sprich Dolce Vita und lecker Pizza und Pasta und Espresso und Barkultur und alles, wenn dem nicht so wäre, sondern wenn Italien ein ähnliches Fremdsein hätte wie eben heute andere Kulturen, dann würde wahrscheinlich die italienische organisierte Kriminalität auch stärker bekämpft. Und ich glaube auch, dass die Bekämpfung der Clan-Kriminalität oder dessen, was man als Clan-Kriminalität bezeichnet, das sind ja einzelne Leute aus größeren Strukturen, die kriminell sind, dass das in eine Zeit reinfiel, wo die AfD einen Aufstieg erlebt hat und man im bürgerlichen Kreis glaubte, durch die Bekämpfung dieser Phänomene da etwas Boden gut machen zu können. Insofern hänge ich beidem an. Klar ist, Clankriminalität ist ein Phänomen, was es gibt, was aber analysiert werden muss. Das ist sehr viel berichtet worden. Also ich lebe ja in Berlin und manche Berichte vermittelten den Eindruck, dass man, wenn man nur irgendwie einen Fuß über die Stadtgrenze setzt, sozusagen zu Neukölln, dass man dann sofort irgendwie bedroht wird oder sonst noch was. Das stimmt alles so nicht. Ich erlebe Neukölln als ein Stadtteil, der natürlich spezielle Charakteristika hat, aber wo es auch ein gutes Miteinander gibt und sehr viele Leute sich eben auch gegen eine zu starke Konzentration oder dagegen wehren, in einen Topf geworfen zu werden mit Clan-Kriminalität, was völlig nachvollziehbar ist. Ich habe dieselbe Erfahrung auch als Deutsch-Italiener gemacht in meiner Jugend. Aber man sollte Phänomene auch benennen dürfen und das ist mir eben auch wichtig, aber man sollte sie eben korrekt benennen und da ist, glaube ich, in der Vergangenheit, gerade was diesen Bereich anbelangt, sehr viel schiefgelaufen.
Wir haben eben gesprochen über die Netzwerke oder meinetwegen auch über die Anfälligkeit von Netzwerken. Im Mittelpunkt des Buches steht zumindest am Anfang ein einflussreicher baden-württembergischer CDU-Politiker, sage ich mal, der einen Kontakt zu einem Menschen hat, der ein wichtiger strategischer Partner der Drangheta in Deutschland ist. Wie funktionieren diese Beziehungen? Wie nähert sich dann so ein Mensch einem Politiker und was bekommen dann Politiker von der Mafia? Welche Gegenleistung bringen sie dann dafür?
Zunächst mal ist hier eben ich habe ihn Mario Lutini genannt, aus rechtlichen Gründen darf man ja den Nachnamen nicht nennen, auch wenn er selbst auf Wikipedia zu lesen ist, aber ich darf es nicht. Hier an diesem Beispiel lässt sich gut beobachten, wie solche Näheverhältnisse entstehen, weil dieser Mario Lutini ist Gastronom und hat zum Teil Parteiveranstaltungen gesponsert. Und das zeigt eben, wie wichtig die Gastronomie für Drangheta-Clans ist, weil man da schnell Kontakte aufbauen kann in ganz unterschiedliche Bereiche. Also Sponsoring von Sportvereinen beispielsweise oder eben von Parteiveranstaltungen. Die Leute kommen zu einem und man kann auf relativ einfache Art und Weise eine Beziehung zu diesen Menschen aufbauen. Losgelöst vom Fall Mario L., glaube ich, Mario Lutini, glaube ich, dass wir die Bedeutung von Kokain etwas unterschätzen, weil nämlich Menschen, die Kokain konsumieren wollen, aber in einer bestimmten gesellschaftlichen Position sind, eingeschränkt sind bei der Wahl der Zulieferungsstruktur sozusagen, um es mal kompliziert auszudrücken. Mhm. Anders gesagt, wer Fraktionsvorsitzender von einer Partei ist oder im Landtag, im Bundestag sitzt, kann nicht in irgendeine dunkle Ecke im Park gehen und dort Drogen erstehen, sondern da braucht er eben andere Strukturen, und das sind zum Teil Koks-Taxis und das können eben auch italienische Gastwirte sein.
Und der sogenannte Edelitaliener.
Der sogenannte Edelitaliener, und das zeigt sich eben immer auch wieder, dass es solche Edelitaliener gibt und im Umfeld dieser Leute dann eben auch Drogenhandelsstrukturen. Und das, glaube ich, ist immer wieder Thema. Und wenn wir nun jetzt zurück zum konkreten Fall kommen, zu Mario Lutini, dann
ist... Der Name Oettinger fiel ja dann auch.
Der Name Oettinger, genau, ja. Den kann man ja nennen. Es gab damals auch einen Untersuchungsausschuss und das ist alles bekannt. Und es gibt auch einen Podcast, das SWR, der dieses Thema sehr gut aufarbeitet.
Mafialand in der ARD-Audiothek, den empfehlen wir auch an dieser Stelle.
Ja. Gerne. Da war ich auch Berater, von daher habe ich damit kein Problem, wenn Sie den empfehlen wollen. Sehr gerne. Und da wird eben auch deutlich, dass es eben nicht so ist, dass es die Mafia-Verdächtigen oder im Falle von Mario Lutini, der ist ja inzwischen tatsächlich rechtskräftig als Mafioso verurteilt, dass diese Leute nur Kontakt zu einem Politiker oder sowas suchen, sondern das sind Netzwerke, die da entstehen. Da sind dann Unternehmer beteiligt, da sind vielleicht Leute aus Banken beteiligt, eben Politiker auch, alles Mögliche, sind natürlich immer Männergesellschaften, wobei jetzt wenn es da irgendwelche Treffen gab bei Mario Lutini, wenn da Leute im Restaurant waren, dann waren natürlich auch die Frauen dabei, aber es gibt dann zum Teil organisierte Reisen nach Kalabrien, wo man dann halt eben in zwangloser Runde zusammensitzt und bei einer Kalabrienreise, die von einem Verein von Gastwirten organisiert worden ist, gibt es eben auch Bilder, wo man dann sieht, da war ein Oberbürgermeister von einer Stadt dabei, dann sind Leute von Banken dabei und dann kam Mario Lutini dann dazu und dann kam noch ein Herr, der bei mir im Buch Luigi Asciolo heißt, dazu und die saßen dann da zusammen und dann baut man eben halt auf die Art und Weise Kontakte auf, die auch zunächst nichts Kriminelles haben müssen, aber die natürlich, das ist zumindest meine feste Überzeugung, zur Folge haben, dass man nicht in dem Maß gegen solche Leute vorgeht, wie man das eben bei Clan, bei dem, was man als Clan-Kriminelle bezeichnen würde, also Mitglieder von kriminellen Clans, die eben dieses Netzwerk sich nicht aufbauen, sondern in ihrer eigenen Community vor allem bleiben.
In dem Podcast, den Sie erwähnen, den ich auch gehört habe, finden sich Urtöne von Herrn Oettinger, der dann also vor einigen Jahren dann also auch öffentlich gesagt hat, dass er sehr gut befreundet ist mit diesem Herrn L., so habe ich das verstanden, und dann später aber dann gesagt hat, nein, er hatte gar nicht so viel mit dem zu tun, das war halt irgend so ein Bekannter. Kann man denn irgendwelche Belege dafür finden, dass Herr L. Ganz konkrete Vorteile hatte während dieser Zeit, in der der CDU-Politiker in der Pizzeria da öfter ein- und ausging?
Also zunächst ist, glaube ich, es ein bisschen schwierig, dass wir uns so oft auf die Figur Mario L. konzentrieren, weil dahinter natürlich viele andere Figuren verschwinden in gewisser Weise und nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Es ist aber auffällig, dass das Beispiel Mario L. lange nachgewirkt hat. Ich beschreibe in meinem Buch eben auch schon die ersten Kronzeugenaussagen, die von Anfang der 90er Jahre stammen, wo es klare Hinweise darauf gab, dass Mario L. in diesem Umfeld unterwegs ist. Und er ist ja 2018, also fast 30 Jahre später, verhaftet worden, aber nicht aufgrund von, also nicht von Behörden in Baden-Württemberg, sondern von Behörden in Italien. Und die Ermittlungen zu Mario L. wurden auch nicht in Stuttgart geführt, wo Mario L. sein Lebensmittelpunkt und sein Schaffensfeld hatte, sondern die wurden in Hessen geführt. Und nach den Informationen, die ich erhalten habe, war es so, dass man sich auch von Stuttgarter Seite aus bemüht hat, ihn nicht zu den Verdächtigen zu nehmen. Bei anderen Leuten scheint das auch geglückt zu sein. Da gibt es schon eine gewisse Wirkung, aber jetzt konkrete Beweise, das zu belegen, ist schwierig. Ich beschreibe in meinem Buch eine Episode, die ich relativ dramatisch finde. Ich habe einen Berater, der Leute, die Falschgeld drucken wollen, berät. Und er sagte eben, er sei auf Einladung von Mario L. nach Parma gereist, wo in einer Industriehalle eine große Druckmaschine stand, die nach seinen Angaben nicht eben dem Prospektdruck diente, sondern aufgrund von den Farben und von verschiedenen Sachen konnte er klar erkennen, dass es eben um Falschgeld ging. Und diese Info eben, dass Mario L. ihn dahin eingeladen hat, hat er dem LKA zukommen lassen damals. Und er sagte auch, er könne sich vorstellen, sich da zu weitere Informationen zu geben. Und dem ist offensichtlich nicht nachgegangen worden nach seiner Aussage. Das ist gravierend und das zeigt eben auch, dass Mario L. tatsächlich aus Gründen, die ich nicht kenne, aber offensichtlich schwer zu belangen war. Und das nicht, weil es keine Angriffspunkte gegeben hätte, sondern weil man es offensichtlich nicht wollte. Ich hoffe, dass das in der Zwischenzeit anders ist. Der neue Präsident des LKAs in Baden-Württemberg scheint ja sehr engagiert zu sein, was die Mafiabekämpfung anbelangt. Das ist zu begrüßen. Ich würde mir aber wünschen, dass man die Zeit von Mitte der 90er bis eben jetzt vor wenigen Jahren, dass man das mal beleuchtet und analysiert, was denn da die Gründe waren für all diese Versäumnisse. Denn es ist halt einfach so, wenn man nicht Mafiastrukturen, die wachsen, von Anfang an bekämpft, dann hat man es danach umso schwerer. Und ich glaube, das ist das, was wir in Baden-Württemberg leider beobachten müssen.
Dieses Beispiel mit der Falschgelddruckerei in Parma aus dem Buch, das zeigt ja auch noch etwas anderes. Das zeigt ja nochmal die strategische Bedeutung der Gastronomie auch. Weil wenn ich das richtig verstehe, wurden ja Lebensmittel nach Deutschland eingeführt in großem Stil, die dann von italienischen Gastronomen abgenommen werden mussten. Und bei der Gelegenheit wurden in den LKWs dann auch noch das Geld mitgeschickt. War das so?
So lauteten jedenfalls Aussagen von Zeugen, die sagten, sie haben das selber gesehen oder haben über engste Verwandte davon Kenntnis erlangt, dass es diese Schiene gab mit Falschgeld, das nach Deutschland gelangt ist. Auch hier ist es so, dass die Ermittlungen dann eingestellt worden sind und dieses Verfahren eingestellt worden ist zu einem Zeitpunkt, als ein weiteres Verfahren von Italien in Gang kam, wo es auch um Personen aus dem ersten Verfahren ging. Also das müsste man mal detailliert beleuchten, was da genau an Erkenntnissen da war und warum eingestellt worden ist.
Wir hören eine nächste Frage.
Wie und wann etablierte sich die Mafia bei uns? Ihre Ziele sind ja hinlänglich bekannt.
Die haben es vorhin schon mal angedeutet. Ne? Es beginnt, glaube ich, so in den 50er, 60er Jahren.
Also zunächst, dass die Ziele hinlänglich bekannt sind, bin ich mir gar nicht ganz sicher, weil ich glaube, nur wenige wissen, dass das jetzt, was die 'Ndrangheta anbelangt, als die kalabrische Mafia, dass das eine Organisation ist, die sehr strategisch agiert und die auch ein klares Konzept hat von dem, was sie tut. Aber natürlich geht es um kriminelle Dinge auch und so. Wenn man es grob sieht, sind die Ziele bekannt. Es ist so, dass wir in Deutschland keine wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema haben. Also ich kann jetzt nicht sagen, der erste Mafioso in Deutschland war Herr so und so, sondern ich kann allein sagen, aus eigenen Recherchen weiß ich, dass 1967 ein Mitglied der Cosa Nostra nach Deutschland verbannt worden ist, weil er in Sizilien für zu viel Ärger gesorgt hat und dann einige Jahre in Deutschland gelebt hat und dann wieder zurückkam, dort dann als Bauunternehmer gearbeitet hat und wenige Jahre darauf ermordet worden ist. Ob das jetzt aber dieser Herr, der 1967 kam, der erste Mafioso in Deutschland war oder nicht, weiß ich nicht. Das bedeutet, wir haben relativ wenig Analyse dessen, was in der Frühzeit hier passiert ist. Und das ist auch eine Leerstelle, die wird man kaum mehr füllen können. Natürlich gibt es in Polizeiakten immer wieder Hinweise darauf, aber da ist recht wenig klar. Insofern hoffe ich, dass der Untersuchungsausschuss, den es aktuell noch im thüringischen Parlament gibt, hier vielleicht wichtige Erkenntnisse liefert, weil er hatte nämlich zum Ziel, die Mafia-Strukturen, die 'Ndrangheta-Strukturen, die sich in Erfurt und in anderen Städten in den damals neuen Bundesländern gebildet hatten, zu erklären und zu analysieren, wie es dazu kam. Und da sind dann zumindest Wanderungsbewegungen innerhalb von Deutschland erfasst worden. Aber ich glaube, die Frühzeit, also wann ging es wie los, die wird sich kaum mehr aufklären lassen.
Im Buch geht es natürlich immer wieder um Stuttgart. Das liegt natürlich daran, dass Sie, glaube ich, dort auch Wurzeln haben. Aber diese Stadt hat ja für den Drangheta innerhalb Deutschlands schon auch eine strategische Bedeutung. Worin besteht die?
Die Ndrangheta unterteilt sich ja in sehr viele Clans und ein Clan ist der Clan Pharao, der schwerpunktmäßig in Stuttgart und Umgebung vertreten ist. Und die Mitglieder des Pharao-Clans sind relativ geschickt, was Handelsaktivitäten anbelangt und sind auch schon lange in Deutschland und vor allem sind sehr, sehr viele Mitglieder des Clans Pharao in Deutschland. Also es gibt eine Aufstellung des BKA aus dem Jahr 2008, in dem sämtliche Ndrangheta-Aktivitäten verzeichnet sind. Und wenn man dort zählt, wie viele Mitglieder des Pharao-Clans in Deutschland sind, dann sind es ungefähr 60 von 220, die der Clan damals zählte, was extrem viel ist. Und es ist davon auszugehen, dass ein Großteil dieser Leute zumindest damals sich im Umfeld von Stuttgart aufgehalten hat. Aber natürlich auch in Hessen und in anderen Gegenden. Insofern ist Baden-Württemberg und Stuttgart da wichtig. Und darüber hinaus gibt es dann natürlich auch am Bodensee Niederlassungen von verschiedenen Clans. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Stuttgart eine Stadt ist, die für die Ndrangheta oder für Mafiastrukturen wichtiger ist als Frankfurt oder Erfurt oder wie auch immer, also welche Stadt man auch immer nehmen mag. Es ist halt nur, weil da relativ früh es schon Niederlassungen gab, vor allem durch von der Ndrangheta hat man da etwas mehr Wissen, als das jetzt bei anderen Städten der Fall ist.
Ja, und manche Leute sagen ja auch, weil schon in den 50er, 60er Jahren Menschen dahin gekommen sind aus Italien, die dann zum Beispiel in der Automobilindustrie dann dort gearbeitet haben als sogenannte Gastarbeiter. So sind ja auch gewisse Gemeinschaften, heute sagt man Communities, entstanden.
Das ist völlig richtig. Es ist interessant, dass man heute noch anhand von der Mafia-Präsenz oder anhand der Präsenz von Mafiosi in bestimmten Gegenden die Migrationsgeschichte erklären kann. Also an einem praktischen Beispiel, Kempten beispielsweise im Allgäu gab es Anwerbung für die Textilindustrie beispielsweise und die kamen aus bestimmten Gegenden. Und das heißt, heute sind auch noch die Mafia-Niederlassungen oder die Zugehörigkeit der Mafiosi, der Leute dort, haben noch Spuren dieser Migrationsbewegung oder Mannheim, da gibt es eben Mafia Land 2, einen weiteren Podcast, der das auch gut zeigt. Da sind sehr viele Leute, die zur Stita und zur Cosa Nostra gehören. Und das deswegen, weil die ersten Gastarbeiterbewegungen in diese Gegenden eben aus Sizilien kamen.
Wenn Sie jetzt gerade noch die Cosa Nostra erwähnen, wir kennen ja alle aus Filmen verschiedene Mafia-Gruppierungen. Die mächtigste scheint heute tatsächlich die Ndrangheta zu sein. Was zeichnet die denn aus, gerade im Vergleich zu den anderen Gruppierungen, die wir vielleicht noch aus der Popkultur kennen?
Man muss ja sagen, man kann der Popkultur insofern dankbar sein für diese Zerrbilder, weil die Leute sich dann wenigstens mit dem Thema beschäftigen. Was jetzt die russische organisierte Kriminalität anbelangt, ist das ja gar nicht der Fall. Auf der anderen Seite hat man auch immer wieder zu kämpfen gegen solche falschen Darstellungen. Aber immerhin wissen die Menschen davon. Und was jetzt die Ndrangheta anbelangt, im Unterschied zur Cosa Nostra, hat sie einen gravierenden Fehler nicht gemacht. Nämlich die Cosa Nostra hat auf Sizilien probiert, sich als Ersatz für den Staat darzustellen. Das heißt, man hat staatliche Strukturen bekämpft. Man hat Richter, man hat Staatsanwälte, man hat Polizisten ermordet. Und man hatte dazu noch sehr blutige Fäden untereinander. Und diesen Fehler hat die Ndrangheta in dem Ausmaß nicht gemacht, sondern die Ndrangheta hatte seit 50, 60 Jahren eher zum Ziel, mit staatlichen Strukturen, kommunalen Strukturen zu verschmelzen, gemeinsame Win-Win-Situationen zu schaffen und gemeinsame Vorteile eben zu suchen. Und das hat der Ndrangheta extrem geholfen, eben nicht so sehr verfolgt zu werden wie andere kriminelle Organisationen. Und dann kommt noch dazu, das wäre jetzt zu kompliziert, das in einer Minute zu schildern, dass sie sich ein sehr eine sehr komplexe Struktur gegeben hat mit Mitgliedern, die unsichtbar sind, die nicht straffällig werden, um eben ihre Ziele zu erreichen. Also die Ndrangheta ist weit mehr als nur das kriminelle Fußvolk, sondern da gibt es ganz komplexe Strukturen, um eben auch andere Bereiche, Politik, Wirtschaft und so weiter, möglichst gut zu durchdringen und zu erreichen.
Diese Bereiche durchdringen, gehört dazu auch das Abgreifen öffentlicher Gelder? Also wenn zum Beispiel Bauaufträge vergeben werden, dass da dann auch die Mafia mitbietet und dann möglicherweise Preise bieten kann, bei denen kein seriöser Mitbewerber mitgehen kann. Gibt es dieses Kalkül auch?
Für Italien auf alle Fälle. Die Ndrangheta ist ab 1969 verstärkt sogar aktiv gewesen, um öffentliche Gelder abzugreifen, um bei Infrastrukturprojekten mitzumachen, um sich da zu verankern. Für Deutschland ist es schwierig, da gibt es keine entsprechenden Informationen, was nicht heißt, dass es hier nicht auch so war oder ist, sondern wir wissen da einfach nichts. Es gibt schon lange ein Gerücht, dass eben eine spezifische Mafia-Methode hier auch praktiziert worden sei, nämlich das Vergraben von gefährlichen Abfällen unter Autobahnen. Aber das lässt sich bis heute nicht überprüfen. Das ist einfach nur etwas, was Ermittler immer wieder berichten, dass es hier den Verdacht gab. Aber wir wissen es nicht.
Unser Hörer Klaus schreibt, das passt dazu. Mir kam zu Ohren, dass die Mafia-Organisationen, die berüchtigte Ndrangheta, die auch in Deutschland aktiv sein soll, vor den wunderbaren Küsten Kalabriens Giftmühl verklappe. Sind das lediglich Gerüchte oder verseucht die Ndrangheta tatsächlich die einheimischen Gewässer dort in Kalabrien mit Giftmühl, ist die Frage von Klaus.
Da würde ich dem Hörer Klaus natürlich an sich gerne mein Buch anpreisen, was sich genau um dieses Thema kümmerte, aber nicht Ger Mafia, sondern das Buch davor, die Müllmafia. Da habe ich dieses Thema behandelt. Es ist tatsächlich so, dass es eine, was das Wasser anbelangt, eine Entsorgungsmöglichkeit gab in der Vergangenheit, wo Abfälle auf Schiffe verladen worden sind, auf alte Schiffe, und diese Schiffe dann versenkt worden sind. Das hatte einen dreifachen Vorteil. Zum einen verdiente man an der Entsorgung des Abfalls. Zum anderen wurden diese Schiffe und auch die Ladung, die gar nicht drauf war, nämlich eine andere Ladung, teuer versichert. Und so konnte man auf die Art und Weise sehr viel Geld verdienen. Das ist aber eine Praxis, die zunächst nicht allein von der Ndrangheta betrieben worden ist, sondern wo die Ndrangheta nur eine unterstützende Funktion hatte, wenn es darum ging, Dinge verschwinden zu lassen, was weiß ich, die Rettungswesten von Crewmitgliedern oder die Crewmitglieder wegzubringen, solche Sachen. Hm. Später hat die Ndrangheta dann dieses Business allein übernommen, und es gibt in Italien eine Liste, die nie veröffentlicht worden ist, von 160 Schiffen, die auf diese Art und Weise im Mittelmeer, aber nicht nur, versenkt worden sind. Es gibt ebenso Berichte, dass an Land radioaktive Abfälle und chemische Abfälle entsorgt worden sind. Und bekannt geworden ist das ja auch in Kampagnen, was dann eben eine andere Organisation ist, die Camorra, wo auch Abfälle vergraben oder verbrannt worden sind. Also die Mafia-Clans hatten, und wahrscheinlich haben sie das immer noch, keinen wertschätzenden Umgang mit ihrer eigenen Umgebung, sondern wenn es die Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen, dann passiert das. Und so ist es eben auch im Meer, dass dort Abfälle versenkt worden sind. Aber man muss dazu sagen, um das etwas zu relativieren, natürlich ist das ein schlimmes Vorgehen, aber es war damals ja gängige Praxis. Auch in der Nordsee ist Blausäure verklappt worden, und man hat damals einfach das Meer als eine gigantische Müllkippe gesehen, und insofern passte das, was die Ndrangheta gemacht hat, auch in die Zeit.
Wir hören eine nächste Frage.
Meines Wissens nach sind deutsche Staatsanwälte weisungsgebunden, italienische nicht. Würde es im Kampf gegen die Mafia helfen, wenn auch deutsche Staatsanwälte nicht mehr weisungsgebunden wären?
Herr Mattioli.
Absolut. Ich bin ein Kritiker dieser Lage in Deutschland, weil wir in Italien eben sehen, dass Staatsanwältinnen und Staatsanwälte relativ unbekümmert auch gegen Ministerpräsidenten ermitteln und auch gegen Autoritäten vorgehen, was in Deutschland eben nicht der Fall ist. Und aus meiner Sicht bräuchten wir, und das ist auch Position des Vereins Mafia Nein Danke, bräuchten wir eine Art Bundesanwalt für organisierte Kriminalität, der nicht politisch weisungsgebunden ist, weil es ist zwar so, dass ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin verlangen kann, dass eine entsprechende Weisung schriftlich gegeben wird, aber es ist auch klar, dass das garantiert nicht karriereförderlich ist. Und wir haben leider nicht überall die Situation, dass organisierte Kriminalität absolut bekämpft werden soll, sondern es gibt da, das hatte mir auch tatsächlich ein Oberstaatsanwalt öffentlich bestätigt, es gibt durchaus solche Probleme, wo eben auf politischer Ebene dann reingefunkt wird in Ermittlungen. Es gibt darüber keine konkreten Informationen, aber mir ist diese Information so bestätigt worden.
Also das wäre ein Vorschlag, den Sie hätten, dass Staatsanwälte nicht mehr weisungsgebunden sein sollen. Da sind wir schon in der konstruktiven Phase dieser Sendung und schauen nach vorne. Reichen denn die Gesetze momentan aus, um die Mafia wirksam zu bekämpfen, oder fehlt es da auch an einigen Stellen?
Naja, in meinem Buch beweise ich ja auch, dass wenn man nur will, dass dann schon viel möglich ist. Das heißt, wenn wir immer sagen, wir brauchen andere Gesetze, ist das nur die halbe Wahrheit. Wenn man die bestehenden Gesetze konsequent anwendet, wäre schon viel zu gewinnen. Nur ist das eben nicht immer gewollt. Aus meiner Sicht ist es so, mit den bestehenden Gesetzen, die wir haben, könnten wir bei einem entsprechenden politischen Willen es den Mafia-Organisationen zumindest schwerer machen. Natürlich haben wir immer wieder Vorschläge, wir heißt in dem Fall der Verein Mafia Nein Danke, was man gesetzlich verbessern könnte. Also der Paragraph 129, Bildung einer kriminellen Organisation, sollte ergänzt werden um einen Zusatz, der Mafia-Kriminalität besser beschreibt und stärker bestraft beispielsweise. Mhm. Auch bei der Beschlagnahme von Vermögen bräuchte man Verbesserungen, aber wenn man nur wollte, könnte man auch mit den bestehenden Gesetzen mehr erreichen.
Der Kampf gegen Geldwäsche ist ja aus Sicht des Staates möglicherweise auch ein bisschen ambivalent, weil es bringt ja sogar kurzzeitig Steuergelder, oder?
Ja, wobei ich glaube, die Erkenntnis, dass Geldwäsche auch gefährlich ist für ein Gemeinwesen, die hat sich schon durchgesetzt. Ich glaube nicht, dass man im Bundestag sagt oder in den entsprechenden Behörden, wir lassen das jetzt, weil da kommen ja Steuergelder rein. Ich glaube, es ist eher so, dass wir diese Erfahrung, die Italien gemacht hat, nämlich dass Mafia-Organisationen extrem brutal organisieren und auch viele unschuldige Menschen auf dem Gewissen haben, die ermordet worden sind, dass wir diese Erfahrung in Deutschland so nicht haben und deswegen die Dringlichkeit so nicht sehen. Und deswegen habe ich eben auch dieses Buch geschrieben und deswegen weisen meine Vereinsmitglieder und ich seit vielen, vielen Jahren darauf hin, dass wir dieses Thema ernster nehmen müssen, weil andernfalls, glaube ich, kommen wir nicht zu einer Verbesserung.
Ich habe von einer Anti-Mafia-Veranstaltung Ihres Vereins, glaube ich, war das damals in Erfurt gelesen in der Vorbereitung. Und da hat die Referentin gesagt, also im Grunde, liebe Leute, könnt ihr hier in der Stadt bei keiner einzigen italienischen Eisdiele oder Pizzeria essen. Ihr seid immer Gäste der Ndrangheta. Wäre das nicht ein bisschen zu krass, wenn wir jetzt all die Menschen aus Italien, die rechtschaffen sind und hier Gastronomie betreiben, unter Generalverdacht stellen?
Das war nicht eine Referentin, sondern es war eine der Organisatoren. Das war eine Veranstaltung des Mafia-Untersuchungsausschusses und eine Abgeordnete sagte das in dieser öffentlichen Veranstaltung. Ich würde sagen, wir müssen andersrum vorgehen. Wir müssen die schwarzen Schafe endlich benennen, damit die weißen Schafe nicht in dieselbe Herde gesteckt werden. Es ist so, dass wir in Deutschland in der Gastronomie ein Mafia-Problem haben. Das ist offensichtlich. Es ist aber auch so, dass es viele Gastwirte gibt, die unter Mafia-Druck leiden und die mit dieser Organisation nichts zu tun haben wollen. Nur bisher wird das eben dieses Problem nicht erfasst und nicht klar benannt. Und lassen Sie mich eine private Bemerkung machen. Wenn es denn so war, dass Leute diese Diskriminierungskarte spielen wollten, dann waren das meistens Leute, die eher nah an der Mafiasphäre waren als Anti-Mafia-Leute, weil wer sich gegen die Mafia ausspricht und sich klar positioniert, ist immer dafür, dass die Schuldigen klar benannt werden.
Mhm. Noch eine kurze Frage zum Schluss, die viele Hörer stellen. Martin schreibt, landläufig assoziiert man mit Mafiosi dunkle Gestalten, Männer in Maßanzug mit Waffen unterm Sakko. Wie ist denn eigentlich die Rolle von Frauen in der Mafia zu beschreiben? Wenn wir dafür noch kurz die Zeit haben,
ja,
das noch aufzuklären.
Also zunächst dieses Bild mit Sakko und Pistole drunter stimmt nicht unbedingt, weil die Leute nicht immer elegant gekleidet sind. Pistolen haben aber tatsächlich viele. Was Frauen anbelangt, bei der 'Ndrangheta dürfen zwar Ausländer Mitglied werden, aber keine Frauen. Da ist nach wie vor die Rolle der Frau nicht die eines vollwertigen Mitglieds, sondern Frauen können nur Vertretungspositionen übernehmen oder zuliefern. Bei anderen Organisationen ist das etwas entspannter, also beispielsweise oder entspannter etwas liberaler gehandhabt. Beispielsweise bei der Camorra gibt es sogar einen Drogenring, der von einer transsexuellen Frau geführt worden ist. Also die sind da in gewisser Weise aufgeschlossener, aber die 'Ndrangheta ist eine klassische Männerorganisation und bei der Cosa Nostra ebenso.
Was macht Ihnen die Hoffnung, dass der Staat sich doch noch zur Wehr setzen kann gegen die Mafia? 20 Sekunden haben Sie noch Zeit.
Naja, mein Buch verkauft sich gut, das heißt, das Interesse ist da, es wird auch an entsprechenden Stellen gelesen und ich merke einfach, dass das Thema Mafia immer mehr in den Fokus drängt und eben auch die Arbeit meines Vereins Früchte trägt, die vielen Engagierten, die sich hier betätigen, eben, dass die Arbeit nicht vergebens ist und ja.
Mafia, nein, danke, heißt der Verein. Dankeschön, Sandro Mattioli und schöne Grüße nach Berlin.
Ich danke Ihnen und alles Gute, schönen Sonntag.
Ja, Mafia, wie die Mafia Deutschland übernimmt. Ein Erfahrungsbericht ist der Titel des Buches, erschienen im Westend Verlag. 368 Seiten, kosten 24 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Ulrike Schommer aus Fischbach, an Bernd Huperich aus Mettlach und an Margret Ihl aus Riegelsberg. Kommende Woche sind unsere Gäste Christoph Safferling und Friedrich Kiesling. Sie zeichnen die Entwicklung von Rechtsstaat und Demokratie in Deutschland der letzten 75 Jahre nach. Ihr Buch trägt den Titel Der Streitfall, wie die Demokratie nach Deutschland kam und wie wir sie neu beleben müssen. Danke für euer, danke für Ihr Interesse. Wenn ihr keine Fragen an den Autorsendung verpassen mögt, dann abonniert uns doch in der ARD Audiothek. Dort findet ihr viele weitere Folgen unserer Sendung. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf sr2.de. Wenn ihr unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben wollt, Sachbücher zu gewinnen, sendet eure Beiträge und Fragen unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Ich sage nochmal die WhatsApp-Nummer 0681 65 100. Und jetzt habe ich noch einen Tipp, der passt wunderbar zum heutigen Thema Mafia. Mafialand, die deutsche Spur. Aufsehenerregende Verbrechen machten in den 90er Jahren eines schlagartig klar. Die sizilianische Cosa Nostra hat sich in der Metropolregion Mannheim eingenistet. Aber wie aktiv ist die italienische Mafia heute noch in der Kurpfalz? Und was hat ein ungeklärter Doppelmord damit zu tun? Dem geht der Doku-Podcast Mafialand, die deutsche Spur nach. Alle Folgen in der ARD Audiothek.